Nun, wie sollen wir Gott kennen, wenn er sich uns nicht offenbart, oder? Dafür gibt er uns in der ersten Linie sein Wort. Und da, im ersten Satz, finden wir die erste Offenbarung, wie Gott ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist das Wort Elohim, Gott der Schöpfer. Darüber, als ich hier im Januar war, glaube ich, war das, habe ich gepredigt. Und dann in 1. Mose 2 finden wir die zweite Offenbarung. Yahweh, der Gott, der uns nah sein möchte. Der Gott, der uns Menschen durch Handarbeit erschaffen hat. Gott will uns nah sein. Das ist dieser Name Yahweh. Und heute möchte ich mit euch die dritte Offenbarung anschauen, wo Gott sich uns vorstellt. Und das sehen wir in einer Begegnung zwischen Gott und Abraham. Und diesen Text möchte ich lesen, und zwar 1. Mose 17, Vers 1 bis 3. Als nun Abraham 99 Jahre alt war. Gibt es jemanden hier heute in diesem Alter? Ja, manchmal fühlt man sich so, oder? Ja, erschien ihm der Herr. Ist es nicht wunderbar, dass auch gereifte Persönlichkeiten Gott erleben dürfen? Dass Gott immer noch Menschen mit grauen Haaren beruft, befähigt und ihnen eine Bestimmung gibt, auch im hohen Alter. Gott hat mit uns etwas vor. Nicht wahr? Nicht nur die Jugend. Gott sei Dank. Gott ruft junge Leute wie Samuel damals als Kind oder David. Es gibt keinen Zeitpunkt in unserem Leben, wo Gott mit deinem Leben keinen Plan hat. Oder? Amen. Und hier redete Gott zu Abraham, als er 99 Jahre alt war. Und Gott fing an, durch diesen alten Mann Geschichte zu schreiben. Gott sprach zu Abraham, ich bin der allmächtige Gott. Auf Hebräisch heißt es El Shaddai. Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei froh. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Massen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm. El Shaddai. Am Anfang von diesem Begriff hören wir dieses Wortteil El, wie bei Elohim, El Shaddai. Das ist diese Wortteilchen im Hebräischen, was Gott bedeutet. Elohim, Immanuel, Gott mit uns, Betal, Haus Gottes, Bethlehem, das Brot im Hause Gottes. Und hier sagt Gott Abraham, ich bin El Shaddai, der Allmächtige. Viele von uns hier sind Eltern, hatten Kinder großgezogen. Und ihr wisst, wie es damals war, als die Kinder auf einmal zum Kindergarten gingen und in die Schule. Da kommen sie dann nach Hause mit einem anderen Wortschatz und mit anderen Gedanken, wo man überlegt, wie sind sie darauf gekommen? Eines Tages kam mein Sohn, mein kleiner Sohn nach Hause und sagte mir diese Frage, Papa, Papa, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein so schwer schaffen, dass er ihn selbst nicht bewegen kann? Und ich sage, wie hast du das in deinen Hirn bekommen? Welches gottloses Kind von gottlosen Eltern haben so ein ungläubiges Zeug gehört? Tatsächlich in der Theologie heißt das Omnipotence Paradox oder Allmax Paradoxon. Ja, wenn Gott allmächtig ist, er kann alles. Wie definiert denn man allmächtig? Kann er dann etwas machen, was er nicht machen kann? Ist er dann immer noch allmächtig? Ich habe meinen Sohn sowas gesagt wie, naja, lieber Sohn, Gott ist nicht absurd. Er ist kein Idiot. Er weiß, was logisch ist. Und er hat die Gesetze der Natur geschaffen. Und Gott hat alle Macht, alles zu tun, was seinem Willen entspricht. Er war erstmal damit zufrieden, so meine ich zumindest. Aber ich war nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden. Woher kommt so eine Frage? Aus welchem Herzen wird so ein Gedanken formuliert? Und welche Antwort gibt es? Und ich habe lange, lange darüber nachgedacht. Und viele Jahre später, in der stillen Zeit, beim Bibellesen, im Gebet, beim Überlegen, ich weiß nicht genau, wie es war, aber auf einmal bekam ich eine Antwort aus dem Himmel. Wollt ihr wissen, wie die Antwort ist? Kann Gott einen Stein so schwer schaffen, dass er ihn selbst nicht bewegen kann? Die Antwort ist eindeutig und hundertprozentig. Ja, was meint ihr? Ja, das kann er. Er kann das machen. Und er hat es schon sogar gemacht. Ja, er hat viele davon gemacht. Das ist das menschliche Herz. Das Herz von einem Menschen kann so hart werden wie einen Stein, dass Gott selbst diesen Stein nicht bewegen kann. Und das ist traurig. Immer wieder stellen zweifelnde, ungläubige Menschen die Frage, ja, wo ist dann dieser große, allmächtige Gott? Schau mal, was in Russland abgeht und in Jerusalem und in Sudan und was weiß ich überall. Und wo ist dieser allmächtige Gott? Warum greift er dann nicht ein? Da wird die Allmacht Gottes und die Güte Gottes in Frage gestellt. Naja, Gott kann eingreifen. Und das hat er auch schon einmal gemacht, zu der Zeit von Noah. Da hat er uns Menschen einen Neustart gegeben. Er hat in das menschliche Geschehen, er ist da hineingekommen, hineingegriffen. Da war fertig mit lustig. Hat ziemlich lang geregnet. Da war nichts mehr übrig von der Bosheit hier auf dieser Erde. Neustart. Was haben wir Menschen mit diesem Neustart gemacht? Soll Gott jedes Mal so eingreifen? Ein anderes Mal am Berg Sinai. Da hat auch Gott eingegriffen. Mit seinen Füßen kam er auf diese Erde. Seine Stimme wie Donner, wie Posaune, allmächtig. Die Menschen zittern vor dieser Allmacht, vor diesem heiligen Gott. Der Berg bebte. Panik, Angst. Mose, rede du zu diesem Gott. Wer kann diese Stimme hören und leben? Und Gott sagte zu Mose, dass das Volk hat richtig geredet. Wer kann in die Gegenwart von so einem heiligen Gott hineinkommen und am Leben bleiben, es sei denn, Gott den Weg dazu freibahnt. Und hier ist es. Gott hat an diesem Berg Sinai uns Menschen einen moralischen Neustart gegeben. Er hat uns 10 klare Sätze gegeben, wie wir in Beziehung zu Gott und wie wir in Beziehung zueinander leben sollen. So einfach. Die 10 Sätze. Ein moralischer Neustart. Und was haben wir Menschen daraus gemacht? Ja. Der Mensch tut, was er will. Heute sind wir mehr aufgeklärt. Das war von damals. Die Zeiten sind anders. Wir denken, wir leben anders. Und dann, ein anderes Mal, hat Gott eingegriffen in Christus, am Golgatha, am Kreuz. Da hat Gott persönlich die ganze Sünde, die ganze Menschheit auf sich genommen und die Macht dieser Sünde zerstört. Er ist auferstanden. Und jeder will, der darf kommen. Der darf leben. Und was sagt der Mensch? Ach, ich bin uninteressiert. Ich verwirkliche mich lieber selbst. Auf meinem Wanderweg von Deutschland bis Spanien, in Frankreich, ziemlich am Anfang von Frankreich, kam ich in Verbindung mit einem Mann, Michael aus Österreich. Er ist Yoga-Lehrer. Und wir diskutierten stundenlang auf den Weg. Ich erklärte ihm das Evangelium, er erklärte mich seine Einsichten. Er wollte dann von mir wissen, er hat dann am Ende seine Erklärung gefragt, ja, was hältst du davon? Ihr kennt ja die Lehre vom Karma, nicht wahr? Ich muss es nicht hier alles erklären. Weil im vergangenen Leben du das und das gemacht hast, ist deine Strafe, dein Schicksal jetzt hier auf Erde. Du musst das jetzt abbüßen. Hoffentlich im nächsten Leben kommst du einen Rang höher. Das ist diese Lehre vom Karma, von Reinkarnation. Man hofft auf ein besseres Leben, wenn man jetzt Gutes schafft. Aber wenn nicht, kommst du einen Rang niedriger und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, die Gnade Gottes ist stärker. Schau mal, der Dieb am Kreuz. Er hatte keine Möglichkeit, Dinge wieder ins Reine zu bringen. Er war ein Kriminal, ein Gesetzesverbrecher, ein Mensch, der nicht mit Gott lebte. Und da sterben am Kreuz, in den letzten Zügen dreht er sich zu Jesus. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagte, heute bist du mit mir im Paradies. Die Gnade Jesu ist stärker als der Fluch von Karma. Er hätte keine Möglichkeit gehabt. Er konnte sich nicht taufen lassen. Er konnte keine Spende abgeben. Er konnte keine guten Werke vollbringen. Aber er hatte Jesus. Mehr brauchen wir nicht. Er hat das angehört. Und er überlegte. Und er sagte zu mir, das ist zu einfach für mich. Ich will, und wir redeten auf Englisch, er wollte gerne Englisch reden. He says, I would rather struggle. Ich möchte lieber kämpfen, mich selbst erlösen. Und das kann kein Mensch. Gott hat es in diese Geschichte der Menschen hineingekommen, ist Mensch geworden, hat die Strafe der Sünde zerbrochen, ist auferstanden. Und wir sagen, oh, Jesus. Das ist nicht für mich. Ach, unglaublich. Dann ein anderes Mal wird Gott eingreifen. Das nennen wir die Wiedergeburt Christi, die Wiederkunft Christi. Die Wiederkunft, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin tobt der Mensch und treibt der Mensch seine Mutwillen, wie er will. Wenn ein Mensch sein Herz gegen Gott versteinert und verhärtet, kann Gott selbst es nicht mehr bewegen, so wie damals Pharao in Ägyptenland. Nun, das Herz von Abraham war Gott zugewandt. Und so konnte Gott durch Abraham Geschichte schreiben. Zunächst offenbarte sich Gott Abraham als El Shaddai, der allmächtige Gott. Und dann sagte Gott Abraham drei Dinge. Er sagte, wandle vor mir und sei froh. Das war seine Berufung. vor Gott zu leben. Jesus hat es so gesagt, folge mir nach. Das ist diese erste Berufung. Und dann sagte Gott zu Abraham, Abraham, ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Hier geht's um Beziehung. Wenn wir dieses Wort Bund hören, dann sollen wir Beziehung denken. Wir kennen das ja durch den Begriff Ehebund. Es drückt Beziehung aus. Gott sagt zu Abraham, ich will mit dir in eine Beziehung eingehen. Und dann kam eine Verheißung. Ich will dich über all Maßen mehren. Nun, Abraham hatte es ziemlich schwierig gehabt, Kinder zur Welt zu bringen. Vor allem mit seiner Frau Sarai. Gut, zu diesem Zeitpunkt war Ishmael schon am Leben. Ihr wisst, wie diese Sodomutterschaft damals geschah. Und es ist hier eins klar, dass das nur geschehen kann, alle diese drei Punkte, wenn Gott der Allmächtige ist. Wir brauchen die Kraft von Gott, um in der Berufung zu leben, zu der er uns berufen hat. Wir brauchen diese Kraft vom Himmel, dass wir in dieser Beziehung leben. Und wir brauchen Gottes Kraft und Gnade, damit das geschehen kann, was Gott innen durch uns beabsichtigt. Und ich liebe diese Reaktion von Abraham. Als Gott das ihm sagte, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Wenn ein Mensch wirklich wahrnimmt, wie und wer Gott ist, kann er nichts anderes als sich vor diesem allmächtigen Gott beugen und ihn anbeten. Wenn ein Mensch diesen Gott wirklich erlebt, wie er ist, heilig, allmächtig, gnädig, das ist die rein natürlichste Reaktion. Gott. Und so drückt Abraham seine Ehrfurcht, seine Liebe und Vertrauen aus. Durch diese Gottesbegegnung wurde Abraham zum Abraham. Da geschah ein Identitätswechsel. Da lesen wir hier weiter. Gott redete weiter mit Abraham und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Wenn ein Mensch diese Begegnung mit einem allmächtigen Gott erlebt, und wenn das geschieht, das verändert den Menschen in seiner Identität. Erinnert euch an den Enkelsohn von Abraham. Sein Name war Jakob. Wisst ihr, was Jakob bedeutet? Der Hinterhältige. Ja? Zwillingsbruder. Und Jakob kam als Zweiter, aber hielt die Verse von seinem Bruder. Er wollte der Erste sein. Und ihr ganzes Leben war es ein Kampf darum, wer ist der Erste? Wer hat das Recht als Erstgeborener? Und Jakob müsste sein ganzes Leben mit diesem Schicksal leben, dass er vielleicht 2 Minuten später zur Welt kam. Und deswegen dürfte sein Bruder der große Held sein. Und Esau war sicherlich vom Gestalt ganz groß. Er hatte viel rotes Haar. Er sah aus wie ein Bär. Und Jakob, er war ein ganz feiner Typ, ganz glatt. Er tat sich schwer, vielleicht einen richtigen Bart wachsen zu lassen. Und natürlich, Esau, Jägertyp, das Herz von seinem Vater hing an Esau. Aber eigentlich war Jakob das Kind der Verheißung. Und wie soll das alles gut gehen? Und wenn man diese Geschichte liest, ist es ein Kampf zwischen den zwei Brüdern, bis Jakob seinen Kampf mit Gott hatte. Ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, aber in diesem Kampf, es war ein Gebetskampf, ein Ringkampf im Gebet. Und Jakob, er war unterwegs, nach einer langen Zeit zurück zu seinem Bruder, hatte Angst davor und hatte Angst um seine Zukunft. Und alles war um ihn auf einmal sehr unsicher. Und er kämpfte im Gebet mit seinem Gott. Gott, du hast ja versprochen und jetzt. Und mein Bruder kommt auf mich mit 400 Mann und vielleicht auch bewaffnet. Und wie soll das gut gehen? Und in diesem Glauben-Ringenskampf sagt dieser Engel, ein Ausdruck von Gottes Gegenwart, lass mich los. Und Jakob sagte, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Das verämmende Kampf, diesen Segen zu erlangen, hat versucht, hinterhältig, damals mit seinem Vater, er kennt die Geschichte, hat versucht, in eigener Art und Weise diesen Segen zu bekommen, aber er war nie richtig in seinem Herzen damit zufrieden. Er brauchte diesen Segen von Gott. Und Gott hat diesen schwachen Punkt in seiner Seele angesprochen. Wie heißt du? Und er sagte, ich bin Jakob, der Hinterhältige. Was haben Leute über dein Leben gesagt? Welche Bestimmung trägst du in dir von Dingen, die in deiner Vergangenheit waren? Was Leute über dich gesagt haben. Welchen Titel trägst du in deiner Seele? Und dieses Himmelswesen sagte, jetzt heißt du nicht mehr Jakob, sondern Israel. Israel. Das ist der, der mit Gott und mit Menschen ringt und durchkommt. Und Israel ist bis heute gerungen und durchgekommen und wird so, bis das neue Jerusalem hier offenbar wird. Hier war eine Begegnung mit Gott, denn später sagt Gott zu Jakob, ich bin El Shaddai, der Allmächtige, und hat nochmal das bestätigt, du heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Welchen Namen hättest du gerne von deinem Vater im Himmel? Ich denke auch an Petrus. Jesus hat ihn angeschaut, sagte, ja, Simon, jetzt heißt du Petrus, der Fels. Ein Mann, der ja manchmal kämpfte, um sein Fundament zu finden. Aber er war bereit, diesen Glaubensschritt mit Jesus zu gehen, sei es gewesen auf Wellen oder dorthin, wo Jesus vor Gericht stand. Er hat sich gewagt, nicht immer gewonnen. Und manchmal war er auf und ab. Und Jesus sagte, du bist Petrus. Du bist der Fels. Du hast Substanz. Du hast ein Fundament. Und auf dir wird gebaut werden. Auf deine Dienst, auf deine Berufung. Aber wie ist es mit uns? Wer möchte gerne einen neuen Namen von Himmel haben? 1, 2, 3, 4, okay, ja. Alright. Ich möchte euch einen Text vorlesen. Offenbarung 2, 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt, auch hier heute Morgen in Pfaffenhofen. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mana. Er will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Gott hat einen Namen, einen ganz besonderen Kosenamen für dich. Ihr kennt mich als Steve, aber Gott nennt mich nach einem anderen Namen. Und ich stelle mir vor, in diesem Namen ist auch meine Berufung verbunden, meine Bestimmung, meine Gotteskindschaft. Also ich weiß es nicht, wie dieser Name heißt, aber wenn ich den Berg sehe, es sind ihn schon versetzt. Wenn ich Staub sehe und Asche, es sieht das neue Leben. Und er ruft es aus. Mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Du bist mehr als ein Überwinder durch Christus, der dich gestärkt hat. Und Gott ruft diesen Namen aus. Und eines Tages wirst du es sehen. Und dann wirst du wissen, das ist mein Name. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Gott sieht in dir, was du gar nicht siehst. Er sieht Jesus. Er sieht ein Überwinder. Wir waren früher Finsternis, nun aber sind wir Licht in dem Herrn. Wir waren Sklave der Sünde. Wir waren Kinder des Zorns unter der Macht der Finsternis. Aber durch Gott sind wir Gottes Kinder, durch Jesus Blut freigekauft. Und wir sind seine vollwertige Kinder adoptiert und zu Erben eingesetzt. Und er hat uns in Reich seines lieben Sohnes hineinversetzt. Das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist geworden. Wir haben ein neues Leben. Wir haben eine neue Identität. Und wir haben einen neuen Namen. Eine Begegnung mit El Shaddai, dem allmächtigen Gott, das verändert das Leben. Nun, ein zweites Mal in diesem Text fiel Abraham bei dieser Gottesbegegnung auf sein Angesicht. Ich lese vor, Vers 15. Und Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Auch hier ist eine Namensveränderung durch El Shaddai. Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Was für eine Verheißung. Sarah, 90 Jahre alt, damals ein großes Schmach, ohne Kind gebracht, ohne dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Und Gott sagt, das ändere ich. Diese Berufung geht jetzt in Erfüllung und das kann nur geschehen, wenn Gott El Shaddai ist. Und jetzt ist es daran, wo Abraham und Sarah nur einen toten Mutterleib gesehen hat, hat Gott schon das Kind gesehen. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht. Wie soll er sonst reagieren? Und was würde man von dem Vater des Glaubens erwarten? Gott gibt ihm einen Zuspruch. Der Mutterleib deiner Frau wird geheilt, es wird ein Kind geben. Alle eure Gebete, sie werden in Erfüllung gehen. Und was sagt der Vater des Glaubens? Jawohl, Herr, heilig bist du. Ich bekenne, es wird geschehen. Das Kind wird zur Welt kommen. Und die Welt wird sich staunen, wie groß und herrlich du bist. Und ich bekenne dieses und jenes und so weiter. Und danke dir dafür. Amen. Abraham ist Mensch pur. Er hört diese gewaltige Verheißung. Er fällt auf sein Angesicht vor Gott. Und er
Sarah! Mit 90 Jahren, Mutter! Er hat gelacht. Abraham, Vollmensch, ohne irgendein Pseudo-Glaube, in Gespräch mit Gott. Und was mich bei Gott fasziniert, Gott hat nicht gesagt, okay, Abraham, das war nicht das richtige Glaubensbekenntnis. Jetzt müssen wir noch eine Ehrenrunde drehen, nicht wahr? Jetzt musst du zum Glaubensseminar gehen, dass du den richtigen Bibeltext hast und zitierst, bis meine Hand bewegt wird. Gott sagt, Gott hat immer das letzte Lachen, oder? Gott sagt, du wirst schon sehen. Und das Kind übrigens, diesen Sohn willst du Isaac nennen. Das bedeutet Lachen. Eine Erinnerung, dass Gott immer das letzte Lachen hat. Ich liebe diese Geschichte. Und jetzt schauen wir hinter der Kulisse. Theologisch, was die Bibel uns darüber sagt, gehen wir dann Römer 4 hinein. Römer 4, Vers 16. So. Abraham ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Hier ist ein wichtiger Punkt. Der Glaube von Abraham ist basiert auf ein Überzeugtsein, dass Gott der Gott der Auferstehung ist. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er würde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wüsste aufs Allergewisste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das kann er tun. Und ich mag das. So oft in manche christlichen Kreisen wird der gläubige Mensch unter Druck gesetzt, dass es nicht ausreichend ist, wenn du diese Überzeugung in dir hast, Gott kann das tun. Du musst bekennen, er wird es denn auch tun. Genauso wie du es dir vorstellst. Aber hier war der Glaube von Abraham, Gott kann es tun. Er ist der Gott der Auferstehung und ich übergebe ihn, wie er das tut, wann er es tut. Das liegt bei ihm. Gott kann. Gott kann. Und mit diesem Können ist dann auch ein Vertrauen verbunden. Ich weiß, dass Gott das tun kann. Er hat das mir versprochen und er macht es, wie er will, wann er es will. Ich vertraue ihm. Und wenn er es auch nicht will, nicht wie ich es mir vorstelle, vertraue ihm trotzdem. Das sehen wir bei Shadrach, Meshach, Abednego, als sie von Nebuchadnezzar bedroht wurden. Ihr kennt wohl die Geschichte, die drei Hebräer in Babylon. Und der König Nebuchadnezzar hat ein großes Gebilde aufgestellt. Und alle sollten sich vor diesem Gebilde beugen und huldigen und das Ding anbeten. Und alle haben das gemacht nach dem Befehl des Königs, außer diese drei Hebräer. Daniel war höchstwahrscheinlich auf Reise irgendwo. Er war nicht dabei. Und der König sagte, hey, was denkt ihr, wie, wer ihr seid, dass ihr nicht mich würdigt und das, was ich mit meinen Händen geschaffen habe? Ich gebe euch eine letzte Chance, weil ich euch schätze. Aber wenn ihr euch nicht vor meinem Götzen beugt, dann ist das euer Schicksal, dieses brennenden Feuer. Und welcher Gott kann euch aus meiner Hand erlösen? Und hier ist die Antwort von diesen drei. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Da war keine Frage. Wenn Gott das will, wenn das seinem Willen entspricht, das ist Allmacht. Gott kann alles tun, was seinem Willen entspricht. Das kann er tun. Das bekennen wir. Das glauben wir. Es gibt dazu keine Diskussion mehr. Er kann uns retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, und Leute, hier ist der Glaube, der diese Welt überwindet. Ich bleibe trotzdem daran. Wenn es nicht ausgeht, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es mir wünsche, ich habe nicht den Weitblick. Ich weiß es nicht, warum das jetzt so ist. Aber ich vertraue meinem Gott. Und er macht daraus, was er will. Victor Plamire war ein Assemblies of God Missionar vor vielen Jahren, ich meine in Tibet. Es war, bevor die kommunistische Kräfte das Land übernahmen. Es war ein schweres Missionsfeld. Seine junge Frau, sein junger Sohn, sie starben dort. Die Buddhisten erlaubten es nicht, dass er seine Toten da in ihrem Friedhof beerdigen durfte. So hat er gezwungenerweise ein Grundstück erkauft. Er ging nach USA zurück, hat wieder geheiratet, kam nochmal zurück, diente weitere Jahre, hatte wieder Kinder gehabt. Und dann kommen die Kommunisten. Und dann müsste das Land verlassen. Da war eine ganz kleine Gruppe von gläubigen Menschen, die er hinterließ. Hat es sich gelohnt, so viele Jahre zu investieren, nur ein paar einzelne gläubige Menschen hätte er zurückgelassen. Kam nach USA. Hat dann weiterhin als Pastor gedient, ist gestorben. Jahre später gab es ja Glasnost, eine Veränderung im Kommunismus damals. Auch in diesem Namen gab es eine Öffnung. Und in der Zwischenzeit wuchs das Christentum in diesem Land. Und sie wollten Gemeinde bauen. Und die Regierungskräfte sagten, dass es untersagt, weil das Christentum kommt aus den Westen und was aus den Westen kommt, ist schlecht, es verseucht die Landschaft. Nur wenn ihr beweisen könnt, dass eure Gemeinde vor dem Kommunismus hier im Lande war, dürft ihr das Recht haben, euch zu versammeln, Gemeinde zu bauen und so weiter. Und dann dachte ich, naja, der Victor Plamire, er war da vorher. Gibt es irgendein Beweisstück, dass schon damals die Gemeinde existierte? Da kam der Anruf zu unser Hauptbüro von Assemblies of God in Springfield, Missouri. Es wurde erforscht in den alten Akten von Victor Plaumeier. Und dann haben sie dieses Dokument gefunden, wo er dieses Grundstück erworben hat. Und er hat als Besitzer den Namen der Gemeinde gesetzt, obwohl sie noch nicht gab. Hier war der Beweis. Die Gemeinde war schon da. Sie hatten die Berechtigung bekommen, sich zu versammeln und Gemeinde zu bauen. Und der Post ging ab. Gott hat den Weitblick. Ja, Gott kann. Wenn er will, aber wenn nicht, ist mir egal. Mein Herz gehört diesem Gott. Leute, das ist der Glaube und die Kraft der Auferstehung. Das ist der Glaube, der diese Welt überwindet. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was vom Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Diese Geschichte ist eine herrliche Geschichte. Gott spricht zu Abraham, nimm deinen Sohn zu Mount Moria, du liebst ihn, bring ihn mir als Brandopfer dar. Und Abraham, da geht ein Kampf los, Moment, wenn ich das tue, wie kann deine Verheißung in Erfüllung gehen? Es ist unmöglich, es sei denn, du dieses Brandopfer von den Aschen wieder Isaak hervorbringst. Und dann hat er das getan. Und ihr wisst, wie es war. Isaak lag auf diesem Altar. Vater Abraham nahm das Messer und war kurz davor, den Todesschlag zu geben. Und dann rief der Engel des Herrn, stopp! Jetzt weiß ich, dass du Gott mehr fürchtest als alles andere. Und im Gebusch war ein Widder, ein Ersatzopfer an der Stelle von Isaak. Und da hieß es seitdem, auf dem Berg Moria wird Gott versorgen. Yahweh Jireh, der Versorger. 2000 Jahre später, der Berg Moria heißt inzwischen Jerusalem. Und außerhalb vom Tempel und vom Mauerwerk von Jerusalem war das Opferlamm am Kreuz hingerichtet, wo Gott versorgte. Ein Sinnbild von dem zwischen Abraham und Isaak, Gott Vater, seinen Sohn Jesus, weil Gott der Gott der Auferstehung ist. Er ist der einzige Gott, der eine Kreuzigung nimmt und daraus eine Auferstehung hervorbringt. Und das war der Glaube von Abraham. Es war nicht, dass er irgendwas Solo-Glaube-mäßiges in sich aufgepumpt hat. Ich bekenne, ich glaube, sondern ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Und er ist der Gott der Auferstehung. Und wie Hiob sagte, als Letzter wird er über meinen Staub stehen. Und er wird sagen, du wirst leben. Mit so einem Gott kannst du nicht verlieren. Der Gott der Auferstehung. El Shaddai. Manche von euch kennen Dirk Hellman. Ich glaube, er predigt bei euch nächste Woche. Ein guter Freund von mir. Jahrelang Teen Challenge Arbeit tätig, hat einen super treuen Dienst gemacht. Und am Ende dieser Dienstzeit zog er mit seiner Frau nach Indien, um dort ein Teen Challenge Werk zu gründen. Wegen Corona musste er nach Deutschland zurückkommen. Durch einen Motorradunfall wurde festgestellt, dass er eine aggressive Krebsart an seinem Knochen im Hals hat. Und dieses Krebs hat die Wirbelsäulen weggefressen. Eine intensive Behandlung. Gott sei Dank sind die Krebszellen gebändigt. Er muss starke Medikation nehmen. Aber ihr wird ihn sehen. Er hat ein Metallgestell, was seinen Kopf an seinem Schulter hält. Er kann seinen Hals gar nicht bewegen, denn den gibt's nicht mehr. Sein Bekenntnis ist: Ich bin geheilt. Und diese Heilung wird in der Auferstehung sichtbar. Und bis dahin, ich bin hier für Jesus. Bei der Therapie im Krankenhaus, der Strom des Geistes fließt durch ihn, Menschen finden zum Glauben. Das ist der Glaube, der diese Welt überwindet. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Der Gott der Auferstehung. Vater, wir danken dir, dass du El Shaddai bist. Du bist der allmächtige Gott. Du kannst alles tun, was deinen Willen entspricht. Und es ist dein Wille, dass dein ewiger Königreich des Friedens kommen wird. Wir freuen uns darauf und es wird geschehen. Und wir wissen, wie du uns erlöst hast und mit deinem Heiligen Geist versiegelt hast, so wird auch unser Körper auferstehen und endgültig erlöst werden. Und bis dahin dürfen wir in der Kraft und in der Gnade der Erlösung und der Auferstehung leben. Und wir danken dir für deine Begleitung. Und wo wir nur das Kreuz sehen, du siehst schon das leere Grab. Du weißt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Du weißt, Herr, wie es weitergeht. Du sitzt auf dem Thron. Was du willst, das wird geschehen. Und was du willst, ist immer gut. Gib uns diesen Glaubensgeduld, auf dich zu harren. Da bekommen wir neue Kraft, dass wir wie Adler unsere Flügel ausstrecken und uns treiben lassen, dass wir gehen, nicht müde werden, dass wir laufen, nicht matten werden. Wir brauchen diese Kraft für unseren Lebensweg hier auf Erde. Herr, wir weihen dir unser Leben. Wir gehören dir. Mach mit uns, durch uns, was du willst. Das bete ich für diese Gemeinde. Herr, du siehst schon, was hier niemand sich vorstellen kann. Dein Weg mit dieser Gemeinde ist gut. Es wird zum Guten hinführen. Du hast eine Berufung hier hineingelegt. Du sagst, ich will einen Bund mit euch haben, Beziehung. Du gibst eine Verheißung. Wozu ich euch berufen habe, es wird geschehen. Aber nur, weil du El Shaddai bist. Nicht durch Herr oder Macht, sondern durch deinen Geist. So spricht der Herr. Und ich bitte, Herr, um eine Freisetzung von diesem Heiligen Geist in den Herzen von deinen Kindern, hier in dieser Gemeinde, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Ich bitte, Herr, um die Kraft der Auferstehung. Es gibt immer ein Morgen, immer eine Hoffnung, immer einen neuen Anfang. Segne du El Shaddai. Segne du deine Gemeinde und dein Volk in Jesu Namen. Amen.